Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer Sondersendung hier im Radio Igel im Studio Graz. Heute soll es ums Thema Translation gehen. Mein Name ist Christian Glass und ich bin hier im Studio mit ein paar meiner Kommilitoninnen aus dem Studiengang Translation bzw. aus den diversen Masterstudiengängen, die es in diesem Gebiet auf der Karl-Franzens-Uni hier in Graz gibt. Und ich darf euch bitten, stellt euch doch mal kurz vor. Fangen wir doch mit dir an.
Willkommen alle. Ich bin die Julia Szatmari, komme aus Ungarn und bin in Österreich in die Schule gegangen und studiere jetzt in Graz an der Karl-Franzens-Universität Übersetzen und Dialogdolmetschen mit den Fremdsprachen, mit der Fremdsprache Französisch und so nebenbei Ungarisch.
Über mich, ich bin die Nicolette Gahl, aber ihr könnt gerne Niki zu mir sagen, wenn wir schon so dabei sind. Ich studiere auch im Master Übersetzen und Dialogdolmetschen mit dem Sprachenpaar Ungarisch und Deutsch. Ich komme auch aus Ungarn und ich bin dann eigentlich ab der 8. Klasse in Österreich in die Schule gegangen und daher habe ich dann auch meine Erfahrungen mit Deutsch, mit der deutschen Sprache und ich werde dann das Wort Bianca übergeben.
Ja, hallo, mein Name ist Bianca Augsner. Ich studiere auch im Masterstudium Übersetzen und Dialogdolmetschen mit dem Sprachpaar Deutsch-Ungarisch. Ich persönlich bin in Tirol geboren und dort aufgewachsen, habe ein, zwei Jahre auch in Wien gelebt und bin dann mit 15 Jahren nach Ungarn gezogen mit meiner Familie und bin dann aber gleich nach dem Abitur zurück nach Österreich gekommen zum Studieren, weil mir Deutsch besser liegt. Und freut mich hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich unterrichte die lieben Studierenden, die sich hier gerade vorgestellt haben. Mein Name ist Klaus-Michael Hutterer. Ich bin ausgebildeter Übersetzer und Dolmetscher für die Sprachen Englisch, Deutsch und Ungarisch und habe in dieser Sprachenkombination auf dem freien Markt schon in alle Richtungen gearbeitet, also je nach Bedarf und Angebot. Und außerdem unterrichte ich an der Universität Graz. Und ich habe im Rahmen einer Fortbildung Johannes Dorfinger kennengelernt, der Radio Igel am Laufen hält, und habe ihn gebeten, meinen Studierenden diese Erfahrung zu ermöglichen. Deswegen sind wir heute hier.
Und zuletzt darf auch ich mich noch ein bisschen genauer vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Christian Glass. Ich bin eigentlich aus Deutschland, bin hier für den Master im Konferenzdolmetschen hergekommen. Meine Arbeitssprachen sind Deutsch, Ungarisch, Italienisch und Englisch. Und da wir hier schon übers Übersetzen und Dolmetschen sprechen, es ist, glaube ich, oft so, dass diejenigen, die diesen Beruf nicht unbedingt ausüben oder das nicht gerade lernen, nicht unbedingt unterscheiden zwischen Übersetzen und Dolmetschen. Herr Hutterer, wollen Sie uns nicht erklären, was der Unterschied ist?
Ja, also als ich letztens bei Gericht gedolmetscht habe, hat mir die Richterin gesagt, ja, vielen Dank fürs Übersetzen. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich Laien auf dem Gebiet der Translationswissenschaften häufig Übersetzen und Dolmetschen synonym verwenden und genau genommen gibt es ja einen Unterschied. Übersetzen ist eher das Übertragen eines schriftlichen Textes der Ausgangssprache in einen schriftlichen Text der Zielsprache. Das heißt, ich kann diesen Text im Prinzip beliebig oft wiederholen und auch korrigieren. In der Praxis sind dem natürlich Grenzen gesetzt aufgrund der Deadlines und der Fristen. Und Dolmetschen ist eigentlich die Übertragung eines mündlichen Textes der Ausgangssprache, also aus der ich den Text übertrage, in einen mündlichen Text der Zielsprache. Und dann gibt es natürlich auch noch Abstufungen und Sonderformen. Diese Einteilung stammt von der sogenannten Leipziger Schule, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts eben den Überbegriff Translation gewählt hat. Otto Kade ist der Name, der hier eine wichtige Rolle spielt. Und zur Translation gehört eben Übersetzen und Dolmetschen. Aber die Bedeutung wurde früher auch anders definiert, kann man sagen. Aber dazu vielleicht später.
Ja, es wird ja in Österreich unter anderem noch vom Gerichtsdolmetscher gesprochen, der dann sowohl übersetzt als auch dolmetscht. Es gibt ja auch ganz verschiedene Berufsbilder. Was macht denn ein Übersetzer, was macht ein Dolmetscher so? Wo arbeitet denn ein Übersetzer vielleicht?
Es gibt ja unterschiedliche Bereiche, wo Dolmetscher und Übersetzer eingesetzt werden. Wenn wir jetzt zum Dolmetschen, also aus persönliche Erfahrung gibt es ja unterschiedliche Szenen, wo man eingesetzt werden kann. Zum Beispiel Community Interpreting, das bedeutet in Krankenhäusern oder bei Ämtern zu übersetzen, aber auch bei unterschiedlichen Institutionen. Das bedeutet, man begleitet meistens Personen auch in die Schule zum Elternabend übersetzen oder wenn jemand zum Beispiel bei einem Arzttermin erscheinen muss und die Sprache nicht spricht, aber zum Beispiel in Österreich arbeitet, aber aus Ungarn ist und sich mit dieser Fachsprache nicht so gut auskennt, dann bitten sie meistens einen Dolmetscher, sie zu begleiten und dort wird zwischen Arzt und Patient übersetzt. So, Entschuldigung, gedolmetscht. Aber es kann auch sein, dass man vom Stegreif übersetzen muss. Das bedeutet, dass man einen schriftlichen Text mündlich übersetzen muss. In diesem Fall ist das zum Beispiel ein Formular oder Ergebnisse einer Untersuchung, die für die oder den Patienten dann mündlich übersetzt werden muss. Das ist zum Beispiel ein Bereich.
Ja, vom Dolmetschen vor Gericht hatten wir es ja eben. Man kann dann außerdem noch sagen, es gibt internationale Institutionen, die für viele Dolmetschstudis eigentlich so das Ziel der Reise darstellen sollen. Die EU ist vielleicht ein typischer Arbeitgeber, den sich viele Dolmetschstudis wünschen.
Es ist überhaupt die größte Auftraggeberin, wenn ich das sagen darf, für Übersetzer und Dolmetscher mit eigenen Dolmetschdiensten bei der Kommission und auch beim Parlament. Und es gibt eine interinstitutionelle Prüfung, die gar nicht so einfach ist. Und dann kann man also vielseitig verwendet werden, auch anlässlich verschiedener Konferenzen und Tagungen.
Wir haben es in diesen verschiedenen Dolmetsch-Settings, das ist der Fachbegriff, also in diesen verschiedenen Bereichen, wo wir dolmetschen, haben wir es mit unterschiedlichen Modi zu tun. Niki, willst du vielleicht mal erklären, was die unterschiedlichen Modi des Dolmetschens sind, die großen zwei vor allem?
Ja, also die großen zwei sind simultan und konsekutiv dolmetschen. Also wenn man simultan dolmetscht, muss man davon ausgehen, es wird etwas geredet und man redet fast gleichzeitig. Also man sagt das, was also in der Ausgangssprache gesagt wird, dann in der Zielsprache nochmal. Man muss aber das nicht so vorstellen, dass es wortwörtlich alles gesagt wird. Das wäre ja unmöglich. Es wird ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen was weggekürzt und dadurch entsteht dann etwas Kohäsives, etwas Kohärentes, das dann auch unser Publikum, der was die Ausgangssprache nicht versteht, dann doch versteht. Beim Konsekutivdolmetschen muss man das so vorstellen, dass bei einer Rede dann kurze Pausen gehalten werden. Und in dieser Pause redet dann unser Dolmetscher oder unsere Dolmetscherin. Sie schreibt während der Rede dann in kleinen Schlüsselwörter auf, was da eigentlich gesagt worden ist, damit man das selbstverständlich nicht vergisst, was gesagt wurde. Und wenn man dran ist, muss man das eben vom Anfang bis Ende sagen können, was vorher gesagt wurde. Es hört sich eigentlich gar nicht so leicht an, würde ich mal denken. Also es braucht aber auch sehr viel Übung. Und ich glaube, da können auch die anderen das irgendwie unterstützen.
Ja, also ich glaube, es gibt viele Aspekte und es ist sehr umstritten, was eigentlich in Anführungszeichen leichter ist, simultan oder konsekutiv dolmetschen. Denn für konsekutiv dolmetschen braucht man auch Notizentechnik und es gibt ganz bestimmte Regel, wie man, dass man zum Beispiel Symbole verwenden muss und Abkürzungen. Und für manche fällt das schwerer und für andere ist das Simultandolmetschen schwerer.
Beim Simultandolmetschen haben wir ja meistens die Situation, wie wir sie hier gerade im Studio auch haben. Wir haben Kopfhörer auf, wir haben ein Mikrofon vorm Gesicht. In dieses Mikrofon sprechen wir hinein. Nur eben, dass beim Dolmetschen noch der Aspekt reinkommt, dass wir auch gleichzeitig einen Text im Ohr haben, in einer anderen Sprache.
Was vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, man muss sich die Energien, die man in einem bestimmten Augenblick zur Verfügung hat, die geistige Energie richtig einteilen. Also ich brauche Energie für Listening and Comprehension, Zuhören und Verstehen. Ich brauche Energie für Memory, Gedächtnis, und ich brauche Energie für Speech Production. Und wenn jemand undeutlich spricht, ist das schon einmal ein Problem, weil mehr Energie drauf geht und man macht vielleicht Fehler, die man sonst nicht machen würde. Vielleicht noch zu den Begriffen, also simultan habe ich Ihnen damals, glaube ich, auch gesagt. Simul bedeutet gleichzeitig und consequere bedeutet nachfolgend. Also dieses, wie Niki richtig gesagt hat, ist nicht völlig gleichzeitig. Es gibt eine sogenannte Décalage, heißt das auf Französisch, eine Ear-Voice-Span. Ein Redner beginnt etwas zu sagen und der Dolmetscher, Dolmetscherin setzt dann ein und muss am Ball bleiben und häufig auch antizipieren, also voraussehen, wie der Satz wahrscheinlich enden wird. Das ist gerade im Deutschen schwierig, weil das ja eine Klammersprache ist. Wir haben häufig ein Hilfsverb, das nicht so viel bedeutet wie haben und sein, und müssen dann warten, bis das Partizip kommt. Und wenn dann jemand anfängt, naja, wir haben gestern, Sie können sich ja gut erinnern, darüber gesprochen, man muss dann immer warten, wann kommt das Partizip. Und das vielleicht auch antizipieren, das ist auch von den Sprachenpaaren abhängig. Und konsekutiv würde ich sagen, muss man, wie Frau Sattmari richtig gesagt hat, mehr mit Gedächtnis arbeiten. Und da ist die Notizentechnik eben eine Möglichkeit der Unterstützung, wo man dann oft sprachunabhängig Zeichen miteinander kombiniert. Es ist aber nicht Stenografie, sondern es sind ein paar Zeichen hauptsächlich, auf die man sich dann einigt und die man dann hoffentlich lesen kann. Das ist also manchmal bei mir ein Problem, dass meine Handschrift so hässlich ist, dass ich dann schon Schwierigkeiten habe, das zu entziffern, was ich da... Aber Zahlen zum Beispiel merkt man sich oft schwerer und das notiert man dann auch häufig. Ja, es erfordert schon viel Übung und Zeit.
Vielleicht machen wir direkt zum Anfang unseres zweiten Teils einen Ausflug in die Geschichte. Wo kommt das Übersetzen, wo kommt das Dolmetschen her, wo kommt die Translation her? Und wir haben uns gedacht, es ist vielleicht ganz lustig, wenn wir direkt auch demonstrieren, was ist Dolmetschen eigentlich? Und zwar würde ich an Herrn Nutterer die Frage stellen, wie ist das Übersetzen, wie ist das Dolmetschen entstanden und was ist die ältere der beiden Formen?
Ich weiß es gar nicht, ob ich das so professionell beantworten konnte. Dolmetschen und Übersetzen existiert schon seit unserer Menschheit existiert. Damals in Ägypten gab es auch schon Gemälde davon, wie Dolmetscher zwischen Pharao und die eroberten Völker gedolmetscht haben. Aber befasst haben wir uns erst ab dem ersten Teil des 20. Jahrhunderts damit, was Dolmetschen im professionellen Sinne bedeutet.
Und
die erste internationale Institution sind zwischen den zwei Weltkriegen entstanden. Damals entwickelte sich auch die Diplomatie sehr viel. Und es bestand großer Bedarf auf Dolmetscher und Übersetzer. Die ältere Form war die konsekutive Form. Da sind wir uns eigentlich sicher, dass es so war, da wir dafür noch die Technologie nicht brauchen. Für simultan Dolmetschen brauche ich zum Beispiel eine Kabine. Und diese Ausstattung, also die erste Ausstattung, ist in 1945 gegeben, während der Nürnberger Prozess, damals als die Nazi-Verbrecher verurteilt wurden. Und damals wurde diese Technologie dann eingesetzt für Simultandolmetschen und damals wurde dann das immer wichtiger. Ein weiterer Vorteil des Simultandolmetschens ist, dass man nicht viel Zeit dazu braucht. Denn wenn ich konsekutiv dolmetsche, gibt es Redner, die 5 Minuten reden und dann braucht man noch 5 Minuten fürs Dolmetschen. Also die Kommunikation verzögert sich sehr lang. Wenn ich das simultan mache, kann ich das alles innerhalb von 5 Minuten erledigen. Deshalb ist es ja auch sehr beliebt.
Vielen Dank sowohl für die Demonstration als auch für den kurzen geschichtlichen Abriss. Es ist vielleicht noch ganz interessant, wie wir persönlich eigentlich zum Übersetzen und zum Dolmetschen gekommen sind. Vielleicht machst du, Juli, den Anfang.
Ja, also ich bin zuerst in Ungarn in die Schule gegangen, aber nur 5 Jahre lang. Dann bin ich mit 11 Jahren nach Österreich gekommen, nur um zu probieren, wie das geht, wie mir die Sprache gefällt und so. Und dann bin ich irgendwie da geblieben. Und während des Gymnasiums war es irgendwie schon eindeutig. Und ich musste gar nicht lange überlegen, was ich arbeiten werde und so, weil es irgendwie eindeutig war, dass es etwas mit Fremdsprachen sein wird. Und in der Schule hatten wir eine sehr, sehr gute Französischlehrerin und sie hat mich dazu motiviert, dass ich an der Universität Französisch als Fremdsprache wähle. Jedoch komme ich aus Ungarn, also sollte ich die ungarische Sprache auch nicht vernachlässigen. Und so lerne ich eigentlich auch Ungarisch, so nebenbei. Und wie geht's dir, Niki? Oder wie bist du dazu gekommen?
Also bei mir, ich muss sagen, das war gar nicht so eindeutig, obwohl mir oft gesagt wurde, ich sollte eigentlich mit den Sprachen was anfangen, was ich kann. Schon während des Gymnasiums, aber vorher habe ich mich sehr intensiv mit Musik befasst, mit der Geige eben. Und es war dann eben schon selbstverständlich, dass ich beim Auftreten mich ziemlich sicher fühle. Ich rede auch sehr gerne, also das ist mal ein Vorteil, glaube ich, beim Dolmetschen. Wenn man gerne redet, ist immer gut. Und mit Gedächtnis hatte ich ja auch nie Probleme, also so denken muss man ja auch können beim Dolmetschen. Das ist sehr wichtig und ja, irgendwie ist es dann dazu gekommen, eine Uni zu besuchen und dann war ich von meinen Eltern eigentlich dazu sehr motiviert worden, diesen Studiengang auszuwählen und ich habe es eigentlich nicht bereut, zum Glück. Und deshalb mache ich jetzt auch den Master. Also, und ich freue mich, dass ich so super gute Studienkollegen habe, die motivieren mir ja auch jeden Tag besser zu sein und das ist ja sehr schön. Jetzt würde ich gerne das Wort Bianca geben.
Einen Moment, dass ich da jetzt dazwischen funke, aber ich glaube, also zu Übungszwecken wäre es jetzt ganz praktisch, wenn Bianca sich auf Ungarisch weiter vorstellen würde und wenn das jemand von Ihnen, also Christian, Niki oder auch Juli, dann konsekutiv auf Deutsch wiedergibt.
Nos, nálam nem volt annyira egyértelmű, hogy én ezt a pályát választom. Ugyanis én nekem csak egy szempont volt végig szem előtt, hogy én olyan szakmát szeretnék a későbbiekben majd végezni, amivel az embereknek segítek, és hát mire gondol minden gyerek elsősorban, hogy ő majd orvos lesz, és kicsi koromban is azt mondtam a szüleimnek, akkor majd én doktor leszek. És hát aztán végül is a biológia meg a kémia annyira nem érdekelt. Én azt vettem észre magamon, hogy mindig minden érdekelt. Nyitott voltam minden tantárgyra, de valahogy a nyelvek nagyon jól mentek, jó nyelvérzékem volt, és azt is észrevettem magamon, hogy mindig úgy, ha észrevettem egy olyan szituációt, ahol nem tudnak kommunikálni egymással az emberek, például az első tolmácsolásom így történt meg, hogy McDonald's-ba voltam, és egy francia csoport nem tudott megegyezni ott az eladóval. Nem, az eladó meg kétségbe volt esve, és már pantomimozott ott, hogy most mi a probléma. Egyből beugortam, hogy hello, sziasztok, segíthetek? És mondtam, hogy beszélek angolul, és letolmácsoltam köztük, akkor még nem volt annyira tudatos, és aztán sikerült megoldanom a problémát, igazából csak nem akartak forintot visszakapni, hanem eurót, és akkor meg a ház vendége voltam egy menüre, úgyhogy, és igazából...
Machen wir vielleicht kurz Pause?
Also bei mir war es nicht so eindeutig, was ich schon ganz am Anfang gewusst habe, dass ich den Menschen helfen will. Das war der erste Aspekt. Und woran denkt ein Kind, wenn es den Menschen helfen will? Man will dann immer Arzt oder Ärztin werden. Und das habe ich meinen Eltern auch gesagt, aber dann hat mich die Biologie und die Chemie doch nicht so sehr interessiert. Aber die Sprachen haben wir desto mehr interessiert und deswegen habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich helfen will, wenn ich sehe, dass Menschen miteinander nicht so leicht kommunizieren. Und ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung, wo ich eine französische Gruppe gesehen habe, im McDonald's. Und sie konnten nicht rüberbringen, was sie eigentlich wollten. Und ich bin dann gleich eingesprungen und habe die Situation gelöst. Und es hat sich herausgestellt, dass sie nur keinen Vorrat hatten. Und ich konnte zum Glück helfen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
Igen, és akkor, amikor a pályaválasztás volt, én elmentem fogorvosira felvételizni Bécsben, és egy kicsi hián lecsúsztam a legjobb 16-ról, és akkor az utolsó pillanatban hoztam meg a döntést, hogy hát jó, akkor ha már a nyelvek érdekelnek, akkor legyen a transzkulturális kommunikáción szak Bécsben, és aztán így kerültem az egyetemre, és... így elkezdtem tanulni, és most, ahogy benne vagyok, és már dolgozok ebben, így kezdem észrevenni, így visszatekintve összeáll a kép, hogy úristen, hát igazából mindig is minden erre mutatott, csak nem láttam akkoriban, mert nagyon ráfókuszáltam az orvostanra, és utólag rájövök, hogy ez pont rám van szabva ez a szakma. Minden, a tánc, a tapasztalataim, az érdeklődésem, a személyiségem, ez mind ehhez vezet, és hogy igazából megtaláltam azt, amit nagyon szeretek. Ugye a másik nagy szenvedélyem a tánc, és ez a két szakma pont így visszaadja azt, aki vagyok, és amit szeretek csinálni.
Nachdem ich hatte mich dann ursprünglich beworben für das Studium als Zahnarzt, habe dann ganz knapp die besten 16 verpasst und habe mir dann gedacht, ja gut, dann nehme ich eben das Zweitbeste und habe mich eingeschrieben für den Bachelor in transkultureller Kommunikation an der Uni Wien. Und heute in der Rückschau merke ich, dass eigentlich alles darauf hingewiesen hat, dass mich alles in diese Richtung gelenkt hat, dass die Richtung eigentlich klar war, dass ich eben nicht Ärztin bin, dass auch meine ganzen Interessen darauf zugeschnitten sind, was ich heute mache, zum Beispiel das Tanzen, das eben meine andere große Leidenschaft ist. All das hat mich zum Dolmetschen geführt. Nachdem jetzt ich gedolmetscht habe, Herr Hutterer, wenn Sie sich noch vorstellen möchten, wie Ihr Weg Sie zum Dolmetschen geführt hat.
Auf Deutsch oder auf Ungarisch?
Machen wir auf Deutsch weiter, oder?
Okay. Also ich bin zwar in Graz geboren, aber ich habe auch ungarische Vorfahren, beziehungsweise ähnlich wie Frau Augsner sogar Vorfahren in Tirol. Mein Urgroßvater von mir war Kaiserjäger und mein Vater war eigentlich Ungarn-Deutscher und meine Eltern sind 1972 nach Graz gekommen. Mein Bruder und ich wurden bereits hier geboren, aber wir haben unsere Großmutter noch häufig in Ungarn besucht. Das heißt, ich habe wirklich so einen zweisprachigen Background und ich glaube, es ist ganz wichtig und das merke ich auch bei etlichen Studierenden. Sie haben in der Regel doch einen Bezug zu dieser Sprache aus familiären Gründen. Und wenn man als Kind eine zweite Sprache mitbekommt oder in einem Land eine gewisse Zeit verbringt, wo man merkt, dass diese Sprache nicht nur zu Hause gesprochen wird, sondern auch in dem betreffenden Land, ab da wird das also wirklich real und nicht sowas wie eine Geheimsprache. Naja, und ich habe schon gewusst, ich möchte irgendwas mit Sprachen machen, ich möchte das ausbauen und habe dann begonnen, an der Universität Graz zu studieren. Habe dann im Anschluss daran in Ungarn, also mit einem Stipendium der Aktion Österreich-Ungarn weiter studiert. Ich war dann auch in England mit einem anderen Stipendium. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Doktoratsstudium angehängt in Translationswissenschaften und zwischendurch immer wieder auch als Übersetzer und Dolmetscher freiberuflich gearbeitet. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt bei mir.
Auch mein eigener Hintergrund, ich würde den Abschluss machen, ist eigentlich ganz ähnlich. Auch ich bin von der Zweisprachigkeit geprägt. Im Unterschied zu den Kommilitoninnen bin ich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und außerhalb von Urlauben in der Heimat meiner Mutter, die Ungarin ist, bin ich wirklich mit Ungarn über längere Zeit nicht in Berührung gekommen. Das kam dann erst im Studium. Ich hatte mich dann nach einem gescheiterten Pharmaziestudium eingeschrieben in Germersheim. Das ist so die große deutsche Uni für Übersetzen und Dolmetschen für den dortigen Bachelor. Auch der heißt sowas Ähnliches wie transkulturelle Kommunikation. Das ist hier nicht so wichtig. Und habe dort dann auch zwei Erasmus-Semester gemacht. Eins in Rom und eins in Budapest. Was mich dann tatsächlich mit sowohl mit den Arbeitssprachen als auch eben mit der Kultur in den Ländern konfrontiert hat, was mir auch persönlich sehr weitergeholfen hat und dann den Entschluss verstärkt hat, okay, im Master gehe ich dann ins Ungarische. Das hat mich dann jetzt auch hier nach Graz gebracht, weil man in Deutschland nirgends Ungarisch im Master studieren kann, zumindest nicht fürs Dolmetschen. Bevor wir, ja.
Ich wollte nur ein bisschen was ergänzen, und zwar über die Kompetenzen haben wir noch nicht so viel gesprochen. Talán nem árt, hogyha ezt magyarul mondom, és ön olyan kedves és letolmácsolja németre. Vizsgáztattam az ELTE-n, mert ugye ott is tanítottam, a tolmács és fordítóképző tanszéken, és akkor jött egy hölgy, aki hát nem teljesített olyan jól, ez egy felvételi vizsga volt, az volt a feladat, hogy mit tudom én, egy rövid szöveget, amit elmondok, azt mondja el a másik nyelven. És akkor úgy exkuzálta magát, meg mentegetőzött, hogy hát tudnám én ezt jól tolmácsolni, de valahogy a memóriámmal gondok vannak, és erre föl az egyik kolléganőm azt mondta, hát tulajdonképpen ez itt a memóriáról szól, ez egy alapfeltétel, és hát tiszta vizet kell önteni a pohárba, tehát a memória az biztos, hogy fontos a tolmácsoláshoz. Most mit lehetne még, majd megkérdezem önöket is, hogy önök szerint még milyen feltétel fontos a tolmácsoláshoz. Azt hiszem, hogy a hang is egy nagyon fontos feltétel.
Ich würde hier kurz einen Einschub machen und würde von meinen eigenen Erlebnissen erzählen. Ich habe ja als Dozent an der Uni Budapest zum Beispiel auch Aufnahmeprüfungen mit abgenommen, und dort kam dann irgendwann eine Dame herein, die so ein bisschen Probleme hatte beim Dolmetschen, und die dann hinterher quasi als Entschuldigung gemeint hat, ja, ich könnte das ja alles ganz gut dolmetschen, aber ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Gedächtnis. Daraufhin hat die andere Prüferin gemeint, naja, beim Dolmetschen geht es ja eigentlich ums Gedächtnis, und ich würde sie dann gleich noch fragen, was dann sonst für Voraussetzungen noch sind, die man mitbringen muss, um gut dolmetschen zu können.
Also ganz sicher auch die Stimme. Eine angenehme Stimme zu haben, ist sehr vorteilhaft, denn man will ja gar nicht irgendwem zuhören, also sehr lange zuhören, der keine angenehme Stimme hat, das muss ich mal ehrlich sagen. Ja, und genau, auch Denken ist sehr wichtig, also Gedächtnis und Denken, kritisches Denken, daran kann man sehr viel arbeiten.
Entschuldigung, ich würde da kurz noch reinwerfen. Nicht nur Stimme, sondern es ist ganz wichtig, dass man auch gerne spricht. Ich habe dann auch gehört, ein Dolmetscher ist das berufliche Reden. Und wenn man selbst eher introvertiert ist und nicht so gern spricht oder immer in den Hintergrund geht, dann glaube ich, ist das fürs Dolmetschen nicht so vorteilhaft. Vielleicht fürs Übersetzen, wenn man lieber die Ruhe braucht und gerne an Texten arbeitet, vielleicht in die Richtung Übersetzen. Aber beim Dolmetschen, ich hatte jetzt zuletzt eine Erfahrung bei einer Expo, da musste ich eine Diskussionsrunde dolmetschen, und also Flüsterdolmetschen für die Teilnehmer und dann ans Publikum die Antwort von den deutschsprachigen Rednern ins Ungarische zu übersetzen. Und wenn man da Angst vor solchen Situationen hat, dann muss man entweder das üben mit Schauspielkursen oder mit Tanzen, aber dass man dieses Lampenfieber irgendwie auch in Grenzen halten kann. Also deshalb würde ich sagen auch, dass man sich traut, vor einem Publikum zu stehen, wäre auch ganz wichtig.
Ja, genau, dieses selbstsichere Auftreten, was du auch gesagt hast, das ist ja sehr wichtig. Dass man sieht, ja, der traut sich und er weiß, was er sagt, und man kann ja dann auch wirklich vertrauen, man hört das, was gesagt wird. Es wird gut dolmetscht, wenn das selbstsicher gedolmetscht wird. Also.
Ich wollte vielleicht Christian noch fragen, weil ich hatte sie ja gebeten, ein Referat zu halten über Stimmbildung, Stimmhygiene und so weiter. Ich hatte noch keine Gelegenheit, dieses Referat zu hören, aber vielleicht ist das jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio Eagle interessant. Können Sie uns vielleicht ein paar Tipps geben? Was machen Sie zum Beispiel persönlich, um Ihre Stimme auf Vordermann zu bringen oder um Ihre Stimme zu pflegen?
Das hat eigentlich viel mit dem zu tun, was man auch lernt, wenn man professionell spricht. Klar, was wir als Dolmetscher ja machen, aber auch, wenn man beispielsweise im Chor oder eben auch professionell singt. Also Stimmpflege ist unheimlich wichtig, es ist ja unser Arbeitswerkzeug letztendlich. Und dementsprechend ist es zum Beispiel unheimlich wichtig, sich aufzuwärmen, bevor man das Arbeitswerkzeug, bevor man die Stimme einsetzt. Das können kleine Einsingübungen sein, dass man zum Beispiel ein bisschen blubbert. Und dass man eben so sich so ein bisschen in die sogenannte Indifferenzlage, das heißt in die normale Sprechstimmlage, bringt, ohne jetzt möglichst tief zu klingen oder möglichst hoch zu sprechen. Das ist unheimlich wichtig, dann klar, so dass das Achten und die Pflege des Stimmapparats, das heißt, ich sollte nicht unbedingt rauchen. Auch Alkohol, es ist ein Gift, dementsprechend auch das in Maßen.
Wie sieht es eigentlich mit Orangensaft aus? Der ist, glaube ich, auch nicht so optimal, oder? Vor einem Dolmetscheinsatz.
Das läuft dann unter schleimbildende Lebensmittel. Das ist Orangensaft, Schokolade, Milch, eben sehr saure oder schleimbildende Lebensmittel, gerade direkt vor dem Sprecheinsatz oder vor dem Singeinsatz, sind auch nicht unheimlich gut, weil, wie gesagt, die bilden eben sehr viel Schleim. Und bis man den abgehustet hat, macht man sich auch halb die Stimme kaputt. Räuspern zum Beispiel ist auch nicht besonders gesund.
Wie sieht es eigentlich mit Honig aus?
Honig ist relativ gut für die Stimme sogar, insbesondere dann in Verbindung mit Zitronenwasser und mit Ingwer. Also es gibt von Andy Serkis, der in den Herr-der-Ringe-Filmen den Gollum gespielt hat, was ja stimmlich auch eine unheimlich anstrengende Rolle war, gibt es eben die Geschichte, dass er mit einem Gebräu aus Ingwer, Zitronenwasser und Honig sich eben stimmlich einigermaßen beieinander gehalten hat und eben seine Stimme aufrechterhalten hat. Ich denke, bevor wir weitergehen zu unserem nächsten Thema, eine kurze Pause mit Musik. So, willkommen zurück. Wir sind ja, wir vier Studis, zumindest einigermaßen Digital Natives. Und es stellt sich natürlich dann als Studi schon die Frage, welche Zukunft hat mein Beruf eigentlich noch, wenn wir uns konfrontiert sehen mit Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, mit Tools wie DeepL oder ChatGPT, die ja zumindest so tun, als könnten sie super übersetzen und da meistens auch ganz brauchbare Ergebnisse rauskommen. Wie seht ihr denn persönlich so die Zukunft, wenn wir so von der eigenen beruflichen Zukunft sprechen?
Also dazu habe ich eine ganz lustige Geschichte. Es ist ist vor circa, keine Ahnung, 2-3 Monaten mit mir passiert. Meine Mutter beschäftigt sich auch mit Handel und sie hat mich angerufen und gesagt, ja schau Bianca, ich habe eine sehr gute Anfrage bekommen. Eine Firma aus Budapest hat mir geschrieben, dass sie sich mit Geräten, Dolmetschgeräten beschäftigt, die mit KI funktioniert. Und in China ist das sehr verbreitet und jetzt kommen sie nach Europa und das war sicher was für dich. Und dann bin ich zu diesem Meeting hingegangen, habe mir das so angeschaut und ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt, aber im negativen Sinn. Also ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, das nimmt mir meinen Job weg, warum komme ich immer nach Graz, warum mache ich dieses Studium, wenn es Geräte gibt, die zu 99% genau übersetzen können. Und dann habe ich mich mit dem überhaupt nicht befasst, 1-2 Wochen lang. Und ich war sehr empört und dann sind so 2 Wochen vergangen und dann habe ich so nachgedacht, okay, als Covid war und ich nicht unterrichten konnte, tanzen, habe ich auch irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, damit ich mit den Geschehnissen mitgehen kann. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, na, das ist die Zukunft, das wird immer mehr geben und immer, es wird sich immer mehr entwickeln. Und es ist ganz wichtig, dass ich auch diese Errungenschaften aneigne, diese technischen, und diese zu meinem Vorteil nutze. Und dann habe ich gesagt, okay, setzen wir uns nochmal hin, überlegen wir das Ganze nochmal durch. Und dann bin ich drauf gekommen, wir müssen einfach diese künstliche Intelligenz und diese neuen Software und Geräte alles nutzen, damit wir schneller sind, weil auch die die Anforderungen vom Markt werden sein, ich brauche das bis morgen oder ich brauche das in 2 Stunden, ich brauche das sofort. Und wenn wir diese Intelligenz nicht nützen und die Vorteile, also dass wir schneller sind, dass wir mehr Aufträge machen können, dass wir auch unsere Energie für wichtigere oder für komplexere Aufträge umlegen kann, oder dass ich sage, okay, ich mache diese Aufträge ganz mit wenig Energie und dann kann ich mich mehr auf die Expo konzentrieren. Also das ist ein Vorteil für uns, glaube ich. Wir müssen das halt nur lernen, wie wir das anwenden können. Und natürlich, es gibt auch persönliche Sachen und intuitive Sachen, das wird die KI nie können. Also ich glaube, dass der Beruf Dolmetscher schon bestehen bleibt in den nächsten Jahren.
Also da muss ich dir zustimmen. Es ist wirklich wahr, dass man nie aussteigen darf. Man muss immer sich da mitentwickeln mit der Technologie. Was aber nicht so ganz richtig, was ich nicht so ganz richtig finde, ist Energieaufwand. Also wie unsere Arbeit sich jetzt so verändert mit der Zeit. Wir machen viel mehr Post-Editing, das heißt, wir haben einen Text, was uns das Gerät ausspuckt und wir müssen das bearbeiten. Selbstverständlich muss man dann ganz genau hinschauen und die Fehler finden. Und das ist enormes Aufwand. Also da muss man sehr viel Zeit und Mühe einstecken, weil oft klingt es eigentlich richtig, was da steht. Und es geht um ganz kleine Feinigkeiten. Und dieses Feintuning, dafür braucht man ganz, ganz viel Energie.
Ja, und das hat mich am Anfang sehr überrascht, dass wir zum Beispiel in einigen Stunden mehrere Stunden damit verbracht haben, dass wir einen Text, der bereits übersetzt worden ist, einfach postitieren, weil es so viele Fehler gibt. Und ich glaube, ohne Post-Editing wird das nie funktionieren. Und Post-Editing kann auch eventuell gleich so viel Zeit brauchen, wie einfach übersetzen.
Aber eine wichtige Voraussetzung fürs Post-Editing ist, dass man überhaupt lernt, einmal die Fehler richtig zu kategorisieren, einzuordnen. Zum Beispiel Grammatikfehler ist natürlich immer schlecht, wenn man das in der Fremdsprache oder in der Zielsprache macht. Aber ganz besonders schwer ins Gewicht fallen dann auch Sinnfehler. Das heißt natürlich, es hängt immer auch vom Auftrag ab. Wenn das ein informativer Text ist, dann geht es wirklich darum, 100% der Information zu übertragen. Wenn es eher ein expressiver Text ist, dann geht es darum, den Ausdruck in der Zielsprache irgendwie in der Zielsprache zu verwirklichen und so weiter und so fort. Also man braucht schon auch ein bisschen Theorie, man braucht auch ein bisschen Übung. Die Maschine, die versteht ja im Prinzip nicht, das ist ja angeklungen, was übersetzt oder gedolmetscht wird. Sie halluziniert auch häufig. Und ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel automatische Untertitelungen auf YouTube. Also letztens ging es um einen Amerikaner, der hat erzählt, dass er in der Bärenschützklamm wandern war und der parallele Korpus war eben nicht trainiert mit dem Wort Bärenschützklamm, konnte damit nichts anfangen, hat dann allerdings schon auf eine gewisse Weise gedacht, aber nicht im menschlichen Sinne und geschaut, naja, was könnte da passen? Und das war dann auf Englisch, naja, Beyoncé's Club. Also aus Bärenschützklamm wurde Beyoncé's Club und Fehler, also das kommt ständig vor eigentlich, auch bei ChatGTP. Ich würde mich nie allein auf so etwas verlassen.
Ja, wir sind auch irgendwie so Recherche-Experten, muss ich dazu sagen. Wir wissen, wo wir was suchen müssen und wenn wir eben Ausgangstext und die da gesagten Inhalte gut verstehen, werden wir wahrscheinlich dann eben eine gute Variante auf der Zielsprache auch finden können. Das ist schon mal ein Vorteil von Menschen. Und
ja, man muss auch unterscheiden können, ob diese Übersetzung jetzt eine sogenannte High-Risk-Translation ist, wo es wirklich um viel geht, also zum Beispiel ein Vertragstext, oder ob das eher nur eine Gist-Translation ist, wenn ich also jemanden das Wesentliche erklären möchte. Da reichen vielleicht auch automatisierte Systeme aus. Auf jeden Fall, das ist ja schon angeklungen, Bianca hat das auch gesagt, wir müssen einfach viel mehr können als früher. Dafür hat sich jetzt auch dieses schöne Wort Multiliteracy eingebürgert, also Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, überhaupt Paralleltextrecherche, reicht ja alles nicht mehr. Man muss auch technisch mittlerweile versiert sein. Und da haben Sie, glaube ich, als Digital Natives tatsächlich einen Vorteil zu, also im Vergleich zu älteren Generationen, die vielleicht nicht mehr so anpassungsfähig sind in vielen Bereichen.
Wenn wir vorher noch vielleicht eine kurze Erklärung von Halluzinieren sprechen, dann sprechen wir davon, dass künstliche Intelligenzen, in Anführungszeichen wirklich intelligent sind sie ja noch nicht, also Large Language Models, große Sprachmodelle, eben da sie auf Wahrscheinlichkeit aufbauen, welches Wort kommt jetzt am wahrscheinlichsten nach dem vorherigen, sich eben manchmal Dinge ausdenken, die einfach nicht existieren. Es gibt einen Fall aus den Vereinigten Staaten, wo Juristen gedacht haben, sie können eine Fallbegründung mit ChatGPT schreiben lassen. Diese Begründung hat dann Präzedenzfälle enthalten, da das amerikanische Rechtssystem eben auf den Präzedenzfällen aufbaut, hat Präzedenzfälle enthalten, die es gar nicht gab. Das heißt, er hat das Programm sich Quellen ausgedacht, die als solche gar nicht existiert haben. Es gibt auch bei der Übersetzung einer Website, mit der ich vor kurzem zu tun hatte, einen schönen Fall, wo eben auch mit einem relativ mächtigen Large Language Model gearbeitet wurde und wo dann daraus wurde, dass man ExpertInnen ausbildet, schön mit Gendersternchen. Damit konnte die KI nichts anfangen und hat dann Experts Inside, also ExpertenInnen drin, draus gemacht. Und ich denke, das ist auch ein weiterer Punkt, warum unser Beruf so schnell nicht aussterben wird. Wir müssen zwar immer mehr können, aber wir lernen auch immer mehr. Und
es ist auch sehr viel kulturelles Hintergrundwissen erforderlich, um überhaupt den Ausgangstext richtig zu interpretieren, zu verstehen. Man muss viel über die Zielkultur auch wissen. Überhaupt, Texte entstehen ja in der Regel nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt eine kommunikative Funktion, es gibt einen Zweck von den Adressaten und auch den Sendern. Muss man wissen, ist es eine Institution? Sind es Kinder, sind es Erwachsene? Alles das hat ja Einfluss auf die Textgestaltung. Zum Thema Halluzination ist mir jetzt noch was eingefallen. Und zwar habe ich mir gedacht, ChatGPT ist ja so praktisch. Mir ist eingefallen, dass Henning Beck, das ist ein deutscher Wissenschaftler, der sich viel also mit Gehirnforschung beschäftigt, und er hat ein Buch geschrieben, das Neue Lernen heißt Verstehen. Und ich konnte mich erinnern, dass er über die verschiedenen Formen von Kreativität in diesem Buch geschrieben hat, aber ich konnte mich nicht mehr an die Seite erinnern. Und dann habe ich gedacht, naja, fragst du ChatGPT, ja, wo steht das mit den verschiedenen Formen der Kreativität? Und da hat ChatGPT geantwortet, auf Seite 60. Und dort habe ich es nicht gefunden. Also das war auch halluziniert. Man darf sich also auch bei den Quellen nicht auf das verlassen, was einem da von solchen Chatbots vorgesetzt wird.
Es ist ja sowohl in der Uni, was uns vermittelt wird, Wissen, aber eben auch gerade als Übersetzer, als Dolmetscher, gerade beim Dolmetschen ist es wichtig, dass wir im Moment kreativ sein können, dass wir ein großes Hintergrundwissen haben und dass wir eben auch mit Dingen zurechtkommen, die einem Sprachmodell unter anderem unter Umständen Schwierigkeiten machen könnten. Zum Beispiel, wenn der Redner, die Rednerin plötzlich von einer Sprache in die andere fällt, wenn er oder sie nuschelt, lauter solche Sachen. Und ich denke, dafür ist eine Dolmetschausbildung nach wie vor sehr gut. Ich denke, das soll's von uns erst einmal gewesen sein. Wir danken sehr, dass wir hier in diesem wunderschönen Studio sein konnten.
Man könnte natürlich noch sehr, sehr viel sagen, auch über die Bedeutung von Allgemeinwissen und so weiter fürs Dolmetschen, aber das wäre dann Material für eine andere Sendung.
Ja, bestimmt. Also Material für einige Sendungen hätten wir noch. Ich danke euch dreien, meinen Kommilitoninnen Juli, Niki, Bianca, dass ihr hier dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Ich danke Ihnen, Herr Hutterer, dass Sie quasi noch ein bisschen fundiertere Expertise beigesteuert haben.
Danke auch fürs Dolmetschen.
Und damit beenden wir die Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.